Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages, powered by Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Alright, Leute, wir sind zurück in der neuen Staffel des Podcasts. Ich begrüße euch ganz herzlich zur neuen Folge hier. Wie immer, mittwochs morgens. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. Bisher läuft alles gut. Ich freue mich heute auf einen Gast. Ihr kennt das ja jetzt schon mit über 200 Folgen. Wir haben Sportler und Personen aus dem sportlichen Leben, aus dem Business-Alltag, was aber alles hat irgendwie mit Sport, Gesundheit, Performance irgendwo zu tun. Deswegen freue ich mich heute sehr auf meinen Gast. Und zwar, er ist Olympionike, ehemalige Olympionike. Auf jeden Fall bist du Olympionike. Ich glaube, das bleibt ja immer wie in Stein gemeißelt. Also erstmal einen herzlichen guten Morgen an Erik Franke.
Guten Morgen und danke für die Einladung.
Also ich freue mich wirklich, wirklich sehr. Ich habe sehr viele Fragen und ich glaube auch, dass unsere Community viele Sachen wissen wollen. Vielleicht erstmal, ich mache das immer ja am Anfang gerne so, ich gebe erstmal das virtuelle Mikrofon an dich. Erik, sag mal so 2, 3 Sätze zu dir.
Also mein Name hast du schon gesagt, Erik Franke ist mein Name. Ich bin aktuell Athletiktrainer und habe, wie du schon erwähnt hast, auch eine Karriere als aktiver Sportler hinter mir, im Bobsport viele Jahre und davor als Leichtathlet. Allerdings sind die meisten Erfolge, die ich so vorzuweisen habe, im Bobsport entstanden und da ein paar WM-Medaillen und unter anderem auch eine Olympiamedaille 2018 gewinnen können. Und genau, jetzt aktuell arbeite ich als Athletiktrainer, auch viel im Bobsport, allerdings betreue ich auch Fußballspieler und jeden, der im Grunde ein Interesse daran hat, seine Schnelligkeit zu verbessern, der ist bei mir an der richtigen Adresse.
Und irgendwas habe ich noch gesehen bei dir auch, das Thema Litauen, ist das noch aktuell?
Lettland. Das ist richtig, genau. Also ich habe eine relativ enge Verbindung zu Lettland, zum einen, weil meine Frau Lettin ist und weil ich auch seit dieser Offseason verantwortlich für die lettischen Bobsportler bin als Athletiktrainer. Und deswegen hast du das, also ich versuche da immer die Fahnen hochzuhalten für Lettland, weil Lettland und Litauen immer gerne verwechselt werden, sorry, oder auch Estland. Mhm. Aber genau,
es geht um Lettland. Fangen wir einfach den baltischen Raum.
Ja, genau, das Land in der Mitte von den drei, das ist okay. Lettland, genau. Und da bin ich auch.
Ja. Okay, cool. Also wenn ihr vielleicht auch später mal auf Eriks Profil guckt, dann werdet ihr sehen, klar, der Bobsport, Wintersport, auch viele Trainingseindrücke und so weiter. Also ich finde ja, ich bin jetzt natürlich gar kein Experte, ich kenne mich wahrscheinlich genauso gut aus wie alle anderen, die Olympia mal geschaut haben oder Winterspiele. Du warst ja in deiner Position des Anschiebers, wenn ich das richtig gelesen habe. Also vermutlich derjenige, würde ich jetzt einfach mal blank behaupten, der am meisten Kraft haben müsste in diesem Bob, ne?
Einer von denjenigen, genau. Also heutzutage ist es so, dass das, also erstmal der Pilot, der Fahrer, so wir nennen die Position Pilot, muss mittlerweile auch athletisch top sein. Also ja, die Zeiten, wo quasi der Pilot sich auf der Leistung der Anschieber ausruhen konnte, die sind lange vorbei. Ja. Und deswegen sind es im Grunde im Vierer 4 Anschieber und im Zweier 2 Anschieber, die Athleten bei den Männern, bei den Frauen gibt es auch noch den Monobob, wo alles dann auf den Piloten lastet. Aber genau, also der Job eines Anschiebers ist es, möglichst explosiv, möglichst kraftvoll zu sein und so ein bisschen die Schere zwischen super stark, aber gleichzeitig auch super schnell hinzukriegen. Mhm. Ich will, ohne euch jetzt mit Details zu nerven, aber das ist quasi so die Schere, die wir im Bobsport, im Training irgendwie versuchen, so ein bisschen zu schließen oder zumindest abzudecken. Und du hast es ganz richtig gesagt, ja, mein Job war im Grunde der Start. Mein Job war es, den Schlitten möglichst schnell zu beschleunigen und dem Schlitten auch möglichst viel Geschwindigkeit am Start mitzugeben.
Ja, also keine Sorge, Erik, wir werden auf das Thema Schnelligkeit und Kraft oder diese Schere nochmal, ja, wir werden darauf zurückkommen, weil wir haben viele Leute hier, die sehr, sehr sportlich sind und mit Sicherheit darüber was erfahren wollen, inklusive mir. Ich will mich ja auch immer weiterhin nochmal weiterbilden und neue Eindrücke. Ich finde immer so interessant, die die Sportarten selber, also die einzelnen Sportarten, haben ja alle so geile Elemente drin. Ne? Also eigentlich kannst du ja, ich will es gar nicht wieder sagen, so und sagen, wie toll CrossFit ist, ne, weil ich das selber mache und so, aber teilweise hat ja CrossFit eine gute Sache gemacht und zwar aus verschiedenen Sportarten so the best of quasi raus, sich rausgepickt. Und ja, deswegen nur so als kurzer vielleicht Gedankengang dazu. Was mich jetzt interessieren würde, also klar, Einzelheiten mit diesen Positionen und so weiter. Du wirst wahrscheinlich nach dem Anschieben trotzdem auch noch eine wichtige Aufgabe gehabt zu haben, nämlich vermutlich das Gewicht ordentlich auch natürlich mit zu verlagern. Also du warst ja wahrscheinlich nicht nur Anschieber und hast dich dann reingesetzt und gesagt, so, peace, ich bin raus. Aber jetzt mal ganz kurz, ich muss einmal sagen, also Olympia 2018, ich glaube, das würde man wahrscheinlich sagen, war dein bester Erfolg mit Silber. Im Vierer war das, glaube ich, Vierer-Bob. Den Namen von der Stadt konnte ich gar nicht so richtig aussprechen. Kannst du mir helfen? Pyeongchang, ja. Genau. Mhm. Und also was ich sagen muss, ist, Winterspiele hat für mich so einen ganz besonderen, also Sommerspiele irgendwie auch, aber ich finde, Winterspiele hat irgendwie so einen ganz besonderen Vibe. Erzähl mal, oder das würde mich total interessieren, wie war so der Vibe? Olympisches Dorf und ich habe noch gleich eine andere Frage, mal gucken, ob wir die noch aufgreifen können. Vielleicht hast du schon eine Ahnung, was ich meine. Aber so, wie war der Vibe der Winterspiele?
Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, dass der Vibe für uns erstmal sehr, haben gar nicht davon so viel mitbekommen. Natürlich, man kann sich dem jetzt nicht ganz verschließen, aber Viererbob ist immer die letzte Disziplin der Spiele. Das ist traditionell so. Das heißt also, wir mussten da ganz artig irgendwie mal auf unseren Zimmer hocken und uns ausruhen und irgendwie versuchen, die Kälte zu vermeiden und haben natürlich trotzdem ein paar Sachen gesehen, aber unser Hauptfokus, und da muss man sich natürlich auch vor Augen führen, dass man quasi sein ganzes Leben dafür irgendwie gearbeitet hat. Deswegen versucht man da das Angenehme irgendwie so natürlich dann schon ein bisschen mitzunehmen, aber der Fokus lag hauptsächlich auf unserem Rennen. Hat sich am Ende auch ausgezahlt. Trotzdem muss man halt schon sagen, dass dieser Spirit von Olympia definitiv auch für uns spürbar war und vor allem, weil du merkst, für jeden, der dort ist, egal ob das jetzt Trainer oder Athleten sind, das ist ein Highlight. Also das ist genau das, wofür das alle machen. Das ist genau das, wofür sich alle ihre Hintern aufreißen über teilweise Jahrzehnte hinweg. Und das ist so der One-Shot. In meinem Fall war es mein One-Shot. Also ich habe es einmal zu Olympia geschafft, ein zweites Mal verletzungsbedingt leider nicht. Und deswegen wusste ich, hey, ich muss mich jetzt hier wirklich 100% konzentrieren auf meinen Job. Und was halt natürlich cool ist, du siehst Leute, die du sonst aus dem Fernsehen kennst, du siehst Leute, die in ihren Sportarten extrem viel erreicht haben und kannst dich auch mit denen austauschen. Wenn du die Zeit hast, wenn du auch jemand bist, der so ein bisschen outgoing ist, der Interesse daran hat, kann mit anderen zu connecten. Ein großes Highlight ist, glaube ich, als Deutscher ist immer das deutsche Haus bei Olympia. Das ist sowas, was, glaube ich, viele vielleicht gar nicht so mit auf dem Schirm haben, aber es gibt tatsächlich ein Haus. Das ist nicht normal, das haben nicht alle Länder. Deutschland als eines der größeren Länder leistet sich sowas. Und das ist ein Haus, wo alle deutschen Sportler zusammenkommen können, ihre Erfolge feiern können, auch ihre Misserfolge dann irgendwie so ein bisschen zusammen verarbeiten können. Und da treffen dann auch Sponsoren, politische Unterstützer, alle möglichen Leute kommen da zusammen. Und das ganz, in meinem Fall, an einem anderen Ende der Welt, in Südkorea. Das ist, glaube ich, eine Sache, die mir auf jeden Fall sehr, sehr positiv im Gedächtnis geblieben ist. Ja.
Krass, also mir war das gar nicht so bewusst, aber es macht natürlich nur Sinn, dass du quasi dieses ganze mediale Ereignis von Olympia ist ja natürlich für den Sportler, der wahrscheinlich dort ist, überhaupt beziehungsweise wahrscheinlich ein Wettkampf wie jeder andere erstmal, weil du einfach dort bist, um zu performen und du machst danach alles drumherum, um deine optimale Performance zu erreichen. So, deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass man jetzt dann dort nicht großartig quasi seine Zeit verbringen konnte, wie man wollte, sondern wie gesagt, so wie du schon gesagt hast, versuchen, dass man nicht so krass in der Kälte unterwegs ist und halt vergucken, dass man sich weiterhin so gut erhält. Ich weiß gar nicht, wie lange habt ihr dann, waren es dann schon 2-3 Wochen, bis ihr dann quasi dran wart?
Ja, ich überlege jetzt gerade, also normalerweise ist es so, dass du noch ein paar Trainingsläufe vor der offiziellen Eröffnung hast. Wir haben es aber damals so gemacht, dass die Leute, die nur im Vierer-Bob aktiv waren, die sind quasi später erst angereist. Wir waren noch vorher in Deutschland, haben noch hier gut trainieren können und sind dann später. Also kann mich noch erinnern, ich habe die Eröffnungsfeier im Fernsehen in Deutschland gesehen und das war schon natürlich mit dem Wissen, hey, ich bin jetzt in ein, zwei Tagen bin ich auch da. Das war krass. Also tolles Erlebnis, obwohl ich gar nicht da war. Aber das war, glaube ich, auch einmalig für mich. Und genau, dann waren wir vielleicht insgesamt 2 Wochen da und unsere anderen Teammitglieder, die waren vielleicht eine Woche vorher da, also maximal 3. Genau, ich kann dir auch jetzt schon sagen, für die kommenden Spiele in Cortina werde ich als Trainer dabei sein und da sind wir dann tatsächlich fast einen Monat dort vor Ort.
Ja. Also mit Lettland, schätze ich mal, ne?
Ja, richtig, genau.
Okay, ist eine Frage zu diesem, also musst du natürlich nicht beantworten, zu diesem deutschen Haus. Ich habe mal eine Story gehört, dass es da in diesem Haus auch so gewisse, ich sag mal, Gepflogenheiten beziehungsweise Intermezzi vielleicht geben könnte. Ne? Hast du davon schon mal was gehört?
Nee, habe ich noch nie was von mir.
Okay, gut. Eine sehr diplomatische Antwort. Also ja, wenn ihr mal wollt, dann guckt doch mal weiterhin oder hört mal in den Podcast rein. Vielleicht werden wir das Thema später nochmal kurz aufgreifen. Gehen wir mal wieder zu den wichtigen Themen. Und zwar das Thema deutscher Spitzensport. Ich habe es ja in unserem Eingangsgespräch schon ein bisschen erläutert. Also ich hatte schon sehr, sehr viel Kontakt mit deutschen Spitzensportlern, würde ich sagen. Also die für Deutschland auch aufgetreten sind, aufgelaufen sind. Ihr wisst, was ich meine. Und es ist natürlich ein bisschen schwierige Situation, wenn man jetzt sagt, man vergleicht das zum Beispiel mit Amerika, wo das Standing von dem Sport ein anderes ist, wo die Unterstützung wahrscheinlich auch eine andere ist, möchte ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig behaupten. Vielleicht kannst du uns nur kurz was dazu erzählen, zu dem Thema. Ich denke mal, du wirst wahrscheinlich Sportsoldat gewesen sein, als du aktiv noch warst. Zu dem Thema, wie war das System, wie warst du versorgt, war es okay, wie waren deine Erfahrungen?
Also ich muss, wenn wir, du hast jetzt gerade Amerika auch erwähnt, die beiden Länder kann man eigentlich, glaube ich, ganz gut vergleichen. In Deutschland ist es so, dass du eine sehr gute Grundförderung hast, die auch gleichbleibend ist, ungefähr. Ne? Natürlich schon auch leistungsabhängig und auch, wir denken da schon immer eher im Jahreszyklus, was ein bisschen schade ist. Aber grundsätzlich muss man sagen, über die Bundeswehr, wie in meinem Fall, oder auch Bundespolizei, gewisse Landespolizeien, die haben Supersportfördergruppen, womit den Athleten quasi eine gewisse finanzielle Absicherung gewährleistet wird, aber auch eine Zukunft nach dem Sport. Also man fällt dann in relativ trockene Tücher, wenn man das möchte. Wenn man dann Polizist sein möchte, dann kann man das sein oder sich in der Bundeswehr verwirklichen. Das ist schon sehr gut. Ich glaube, der große Unterschied zwischen Deutschland und den USA ist, dass wir in Deutschland es aus Athletensicht auch gewohnt sind, relativ viel geliefert zu bekommen. Also unsere Sportstätten, die sind da, die werden finanziert. Ja. Unsere Coaches, die werden finanziert. Unsere Reisekosten, die werden irgendwie übernommen. Das passiert alles so im Hintergrund. Also das ist nicht so, dass wir als Athleten dann quasi das auf unserem Bankkonto jetzt spüren, dass wir irgendwie super viel und also wir kriegen, uns geht's gut, das will ich damit nicht sagen, sondern der Vergleich zu Amerika ist so, in Amerika ist, wenn du wirst dafür belohnt, wenn du Erfolg hast. Und das mehr als in Deutschland. Also, und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Allerdings ist der Weg dahin geprägt von vielen Entbehrungen, auch finanziellerseits. Du musst viel mehr investieren in deine Karriere, wenn du es wirklich zu was bringen willst, in welcher Sportart auch immer. Und dieses Mindset, glaube ich, das ist in Amerika und sicherlich auch in anderen Ländern, England, UK zum Beispiel auch, ganz normal und in Deutschland noch nicht. So, und das ist jetzt nicht gut oder schlecht. Eins ist nicht besser als das andere, aber es sind doch große Unterschiede. Und wenn man sich mal anschaut, so ich glaube, wir versuchen einerseits in Deutschland so die soziale Absicherung für Sportler zu gewährleisten in einem Umfeld, was so performance-orientiert ist. Du kriegst immer wieder vor Augen geführt, ob jemand anderes besser ist, ob es für dich irgendwie besser oder schlechter läuft. Und wir versuchen jetzt gerade so ein bisschen den Spagat hinzukriegen, was ich gut finde. Aber es ist natürlich schon eine schwere Aufgabe, einerseits Sportlern eine gewisse Absicherung zu bieten und andererseits den Anreiz für Erfolge hochzuhalten, Da habe ich keine Lösung für. Das sind nur so
Ja.
die Fakten, die ich so sehe. Ja.
Ja, ich wollte ja auch deine Gedanken unbedingt mal hören, weil ich habe jetzt sowohl Leute, die jetzt noch dabei sind, als auch Leute, die jetzt quasi relativ frisch quasi aus der Sportfördergruppe auch quasi ausgeschieden sind. Und so wie ich das verstanden habe, gibt es natürlich da schon sowas wie so ein bisschen ein Security Blanket, ein Sicherheitsnetz, wo man danach erstmal dann auch erstmal aufgefangen wird und dann man sich natürlich dann neu orientieren kann. Ich habe auch witzigerweise zu dem, was du gerade gesagt hast, also ich weiß gar nicht, wie man das jetzt persönlich vielleicht findet mit diesem ist ja mal Belohnungssystem der Amerikaner, weil es natürlich so, du bist natürlich extremst darauf fokussiert, dann für deinen Sport zu leben, auch da rein zu investieren, was du gerade gesagt hast. Ich erinnere mich auch noch an eine Podcast-Folge, die ich letztens gehört habe mit dem deutschen Leichtathleten, mit Leo Neugebauer. Heißt das, glaube ich, ja.
Ja.
Und der ist ja in Amerika trainiert, der und so weiter, war auch am College und so, und hat ja da auch viel erzählt, dass viele Sachen in Amerika, du bist so, wenn du dann zum Beispiel aus dem College dann raus bist, ist so, also da ist natürlich alles für dich sehr gut, du bist ja auch jünger noch und dann alles sehr gut organisiert. Und auf einmal ist also du darfst vielleicht noch hier trainieren im Stadion, hier ist die Bahn,
Ja.
deine Coaches, deine Physio, Chiropraktiker, alles, was du halt so hast, musst du aber sich die selber organisieren. Und ich glaube, das ist so, ich habe immer das Gefühl, also nur so mein reines Selbstwahrnehmung ist so, dass die Amis dann schon so ein bisschen so, du wirst schneller erwachsen, weil du dich um die Sachen selber kümmern musst und auch um dich und deine Karriere.
Definitiv. Ich sehe das so. Ich bin selber jetzt selbstständig, also Unternehmer und als Athlet. Leo Neugebauer zum Beispiel ist ein perfektes Beispiel dafür, der dann als Profi sich in Amerika eben irgendwie ein Setup aufbauen muss, ein Netzwerk aufbauen muss, um seine Leistung aufrechtzuerhalten oder um sogar zu steigern, auf eigene Kosten. Und der muss dann auch unternehmerisch denken. Also der muss denken, der darüber nachdenken, okay, jeden Euro, jeden Dollar, den ich investiere in Physio, in Coach, in Facilities, was auch immer er so für Ausgaben hat, der muss ja am Ende wieder reinkommen.
Ja.
Und dieses Mindset, und du denkst dann natürlich gleichzeitig auch darüber, musst mehr darüber nachdenken, wie kannst du dich präsentieren, wie kannst du dich gegenüber potenziellen Sponsoren, Unterstützern präsentieren, wie kannst du deine Marke aufbauen. Und das haben wir in Deutschland, sicherlich gibt es auch gute Beispiele von Athleten, bei denen es gut funktioniert, aber die breite Masse sieht sich da, glaube ich, gar nicht in der Verantwortung, für sich selbst quasi so diese Markenentwicklung voranzutreiben. Und das ist, glaube ich, da stecken wir noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, aber langfristig ist das einfach Teil des Athletendaseins heutzutage geworden und ja auch eine coole Möglichkeit, wenn man ehrlich ist. Es liegt viel dann in deinen eigenen Händen und wie du dich präsentierst, welche Stories du erzählst und wenn auch die Verbände zum Beispiel waren da sicherlich in der Vergangenheit ein bisschen zu strikt im Sinne von, also dass sie zu sehr Restriktionen verhangen haben, was man posten darf, wie man sich präsentieren kann, was man erzählen darf, was man zeigen darf. Und ich glaube, dass da jetzt auch ich will nicht Paradigmenwechsel sagen, aber schon was in der Richtung, also dass einfach so Gedankengänge dann jetzt irgendwie neu gedacht werden und wir auch so in die Richtung denken, ja, also hartes Training ist eine Sache. Du musst im Grunde alles machen, was deine Performance direkt vorantreibt. Aber du musst eben auch, solltest zumindest darüber nachdenken, wie du dich vermarktest.
Klar. Jetzt hast du eben gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar, du bist ja jetzt selbstständig Unternehmer. Das wäre nämlich auch meine Frage so. Ich habe ja schon ein bisschen was rauslesen können und auch sehen können, beziehungsweise du hast selber schon auch berichtet, jetzt hier in der Folge. Du bist jetzt aktuell, ich würde mal sagen, primär sowas wie ein Performance-Coach. Für jetzt natürlich einmal die Nationaltruppe der Letten und natürlich auch einzelne Sportler. Also sehr interessanter Switch auch mit den Fußballern und so weiter. Also ich habe mir auch ein paar Videos von dir angeschaut. So, ich habe auch diese Speed-Routine mal direkt abgespeichert, mal für mein nächstes Training. Also erzähl mal vielleicht ganz kurz, was macht Erik heute?
Also ich habe 2000 am Jahreswechsel 21, 22 habe ich meine Karriere beendet, leider kurz vor den letzten Olympischen Winterspielen in Peking. Verletzungsbedingt habe ich es dann einfach nicht mehr geschafft, rechtzeitig nochmal fit zu werden und auf den Zug aufzuspringen. Und dann wollte ich nach Olympia eh aufhören. Für mich kam dann auch nicht in Frage, irgendwie jetzt aufgrund der verpassten Chance darüber nachzudenken. Also ich habe nicht darüber nachgedacht, dann doch nochmal ein Jahr dran zu hängen oder so, weil für mich, ich habe die Entscheidung einmal getroffen. Es war eine sehr schwere Entscheidung, muss ich ehrlich zugeben. Da ging es mir teilweise nicht gut. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe und dass ich strikt zu mir selbst war. Und bin danach dann, genau, als Performance Coach erst bei Adidas reingerutscht, sage ich mal, über einen ehemaligen Sprinterkollegen, und habe das genau dann mir parallel eben einerseits Adidas und darüber hinaus mir eine Reputation als Schnelligkeitstrainer aufgebaut. So, das ist mein Steckenpferd und das ist das, was aus meiner Sicht in vielen Sportarten immer noch ein bisschen zu kurz ist. Also nicht, dass den Leuten das gar nicht bewusst ist, dass Speed ein Thema ist oder so. Irgendwie.
Du hast so recht. Bitte erzähl weiter. Rede.
Ja. Allen ist das irgendwie klar. Aber dann habe ich oft festgestellt, dass dann doch nicht die richtige Bereitschaft da ist. Das ist auch im Profifußball übrigens so. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Amateurthema, sondern das ist ein Thema, was ich vielleicht sogar noch mehr im Profifußball, obwohl es noch relevanter ist, ist es dort noch schwieriger irgendwie unterzubringen. Genau, und in der Nische habe ich mich jetzt selbstständig gemacht und also relativ am Anfang dann schon, und mache das jetzt seit 4 Jahren. Vollzeit. Und
ich sag mal, auf der anderen Seite, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, wäre quasi jetzt dann 26 dein, wenn du es jetzt nochmal hättest wissen wollen, wärst du 26, also jetzt wär quasi deine krasseste Trainingsphase wahrscheinlich gerade.
Die hätte ich schon hinter mir, weil ich hätte mich jetzt schon beweisen müssen in den Einzelausscheiden, Einzelanschubtests. Das ist auch eine Sache, die oft vergessen wird, allgemein in der Olympia-Qualifikation. Die findet ja eigentlich schon statt.
Es sind ehrlich 4 Jahre und dann bin ich so in 3 Jahren fange ich so mal an zu trainieren.
Genau, richtig. Und das war mir klar. Also du hast vollkommen recht. Genau, das wäre jetzt meine nächste Chance gewesen. Und ich habe gemerkt, mir war immer ganz wichtig, ich will erhobenen Hauptes meine Karriere beenden. Auf eigenen Wunsch und auf eigenes Bestreben. Das habe ich gemacht und das habe ich auch nie bereut. Und das heißt natürlich, ich kann jetzt von mir nur in Anführungszeichen behaupten, ich habe eine olympische Silbermedaille gewonnen und habe quasi eine andere Chance irgendwie verpasst. Das ist auch die Realität, aber die Realität ist trotzdem, ich habe eine olympische Silbermedaille gewonnen. Also das hätte ich mir als Kind nie erträumen lassen, und ich war auch als Leichtathlet nie in der Nähe von diesem Potenzial. So, und dann habe ich glücklicherweise eben diesen Switch gemacht in den Bobsport, was vermeintlich der einfache Weg irgendwie zu einer Olympiamedaille ist. Wenn man es dann aber mal gemacht hat, versteht man, dass es doch gar nicht so einfach ist und da super viele Faktoren zusammenkommen müssen und es auch ein sehr kompetitiver Sport ist. Das ist einfach so. Es ist ein kleiner Sport, aber sehr, sehr kompetitiv. Ja. Und vor allen Dingen in Deutschland. Genau. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich wäre dann jetzt genau am Ende dieses Vorbereitungszyklus in der Vorbereitung auf Cortina im Februar. Aber ich bin froh, dass ich in diesen Schritt eben gemacht habe und dass ich jetzt andere Leute darauf vorbereite, um dort eben quasi das Highlight ihrer Karriere irgendwie bestmöglich vorbereitet anzugehen.
Ja, also das ist auch einer der Themen, die, wo ich sagen muss, die ich selber gemerkt habe. Ich war jetzt natürlich kein Spitzensportler, ne, weit davon entfernt. Aber wenn man mal selber quasi sich jetzt nur um seinen eigenen Sport bemüht und dann später den Switch macht in das Thema Trainer und Coach, ist das natürlich eine ganz andere, also ist ein Perspektivenwechsel so. Und es ist aber auch sehr interessant zu sehen, welche Sportler dann eigentlich manchmal sogar bessere Trainer sind und andersrum und so weiter. Also sehr interessantes Konstrukt, muss ich sagen. Also auch Trainer zu sein und das, oder ich sag mal, Leuten irgendwo weiterzuhelfen, das muss in dir verankert sein. Es gibt Leute, die können das, und Leute, die können das gar nicht. Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon einen großen Teil des Podcasts gehört, und ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr reingehört habt und euch für unseren Podcast interessiert. Und als kleinen Dank möchte ich euch heute ein Angebot machen, und zwar gibt es mit dem Code PODCAST10 10% auf unsere Produkte im Onlineshop. Besucht uns einfach unter www.optimum-performance.de.
Definitiv. Das ist so der Klassiker ist, ein erfolgreicher Athlet wird danach Trainer mit der Herangehensweise, so das, was für ihn oder für sie gut funktioniert hat, funktioniert automatisch. Er hat es ja quasi bewiesen, dass er es kann. Aber das ist ein anderes Paar Schuhe. Oftmals ist es tatsächlich so, dass die Athleten, die in der zweiten Reihe waren oder vielleicht sogar nie es irgendwie im Profibereich geschafft haben, dann José Mourinho im Fußball ist wahrscheinlich ein sehr gutes Beispiel, aber da gibt es ganz viele Beispiele und ich würde mich jetzt selber nicht als jemanden, also A ist natürlich, wer beurteilt, welcher Coach gut ist und wer nicht, ne? Also fangen wir mal da an. Ich glaube aber, was ich jetzt für mich rausgefunden habe, ist A, wie viel mir das Spaß macht und B, mit dem Setup, mit dem ich arbeite, bin ich gleichzeitig auch Dienstleister. Das heißt, mich bezahlt jemand meistens aus eigener Tasche, um ihm irgendwie dabei zu helfen, seine Performance aufs nächste Level zu heben. Und das heißt natürlich auch, dass ich mich dann nicht nur als Trainer sehe, sondern ja, wie gesagt, auch als Dienstleister, der immer schauen muss, hat mein Kunde, der es ja dann auch ein Stück weit ist, das, was er von mir braucht und sich von mir versprochen hat. Und das ist auch nicht für jeden. Also das muss man mittlerweile auch nochmal unterscheiden, in welchem Kontext man als Trainer arbeitet. Und das Trainerdasein ist mittlerweile auch sehr vielschichtig und gibt verschiedene Ansätze, das zu machen, die sicherlich nicht für jeden so funktionieren.
Lass uns kurz noch über das Thema, dass wir es auf jeden Fall noch in diese Folge reinkriegen, weil wir haben es ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, das Thema Kraft, Schnelligkeit, wie kriegt man alles unter einen Hut, weil da bin ich mir ganz sicher, dass das viele Leute auch hier interessieren wird, also die hier zuhören. Ich mache jetzt mal so ein ganz bold Beispiel, ja. Nicht Usain Bolt, Spaß. Also ein ganz simples Beispiel, was ich jetzt selber festgestellt habe in jetzt mehreren Jahren im Handball, Basketball. Ich meine das von erster Liga bis hin zur zweiten, dritten Regionalliga, also diese ganzen Bereich. Fußball habe ich jetzt selber keine Erfahrung gemacht, aber ist mit Sicherheit auch so. Wir haben immer Leute und sagen immer, die Athletik ist wichtig. So. Und dann haben wir aber nur einen sehr geringen Anteil eigentlich, der auf Athletik abzielt im Training. Und das meine ich jetzt mal so ganz pauschal, ne? Mag sein, dass es da Vereine gibt, die da wesentlich mehr machen und weniger machen. Und wenn ich dann sehe, dass das Sprinttraining quasi, was werfe ich jetzt auch mal in den Raum, wahrscheinlich einer der wichtigsten. Wir wollen ja eine Kraft, wir wollen selber eine Kraft gegen etwas wirken oder auch selber dann später in der Beschleunigung natürlich eine gewisse Kraft aufbringen oder generieren. Und dann werden so Liniensprints so ein bisschen gemacht und so weiter. Und da könnte ich jedes Mal, wenn ich solche Videos sehe, oder da könnte ich ausrasten.
Ja. Gerade im Social Media Alltag quasi, wo man ja dann auch gleichzeitig, man muss ja nur sein Handy aufmachen, als Coach hat man ganz viel in seinem Feed, super viele irgendwie Trainings Sachen, die mit Training irgendwie zu tun haben, und da gibt es ganz viele grausame, also zumindest grausam. Ja. Es liegt natürlich, man braucht immer Kontext, und der aufgeklärte Coach, der sagt natürlich, man darf das jetzt nicht 1:1 so bewerten, sondern solange man nicht weiß, was jetzt genau der Hintergedanke dessen war. Trotzdem erwische ich mich auch immer selber dabei, quasi mir an den Kopf zu fassen. So. Und das geht im Fußball, finde ich persönlich besonders weit. Und am Ende in Mannschaftssportarten ist es eigentlich so, dass meiner Erfahrung nach vieles mit dem Cheftrainer steht und fällt. Und die Philosophie der Person dann, weil am Ende muss man auch Athletiktrainer priorisieren. Und wenn man das nicht tut, dann ist dafür einfach gar keine Zeit. Und dann ist keine, wenn dem keine Relevanz irgendwie zugesprochen wird, dann fallen vielleicht in der Woche nochmal 20 Minuten oder so dafür ab. Aber da muss man sich gleichzeitig natürlich auch nicht wundern, warum zum Beispiel innerhalb einer Saison am Ende die Puste ausgeht, warum vielleicht Verletzungsraten in die Höhe gehen, warum allgemein, manche Sachen sind ja auch nicht messbar. Zum Beispiel, wie misst du jetzt im Basketball oder so die Schnelligkeitskomponente? Also das sind halt Sachen so, du solltest aus meiner Sicht die Sachen, die du kontrollieren kannst, und dazu zählt natürlich auch Athletiktraining, vor allem Athletiktraining, die solltest du in Check halten. Also da solltest du schon das versuchen, das Maximum als Mannschaft rauszuholen, weil alles andere, du musst ja immer davon ausgehen, die anderen, die sind da gut aufgestellt. So, und warum sollte man da Kompromisse eingehen bei einer Sache, die man relativ leicht quasi fokussieren kann? Wir haben gute Coaches, wir haben das Wissen, aber man braucht dann teilweise eben ja das Selbstbewusstsein zu sagen, okay, wir widmen jetzt einen Tag in der Woche oder wie auch immer das konkret dann aussehen kann, eben dem Athletiktraining oder 2 Tage und fahren das andere dafür runter. Es kann phasenweise passieren. Also umgenommen, also man muss dem einfach mehr Aufmerksamkeit geben. Punkt.
Um jetzt ganz konkret zu werden, wenn man sich jetzt mal zum Beispiel, also ein Video von dir anguckt oder du hast da ein richtig cooles, wo, ich weiß nicht, ob da war noch mal so ein Test, was ihr irgendwo gemacht habt, was man dann auf deinem Profil sieht. Wenn man das oder allgemein sich mal jemanden anschaut, der so einen Bob anschiebt, dann hat, und das ist auch eher so krass, wie du da auch, ich weiß nicht, ob du jetzt noch so aussiehst, du hast jetzt gerade einen Pulli an, aber so krass, wie du da aussahst, auf jeden Fall, also wirklich Maschine. Und also wenn man jetzt gerade mal schaut, wie viel Kraft man aufwendet, das waren ja mit Sicherheit irgendwelche gefühlt Tonnen, die du da vor dir hergeschoben hast. Was ist deine, jetzt in der Retrospektive betrachtet, was ist so deine Lieblingsübung gewesen für das Thema Kraftentwicklung, Schnellkraft, etwas mit gut nach vorne zu schieben, eine Kombination aus mehreren Sachen? Oder hast du was gehabt, wo du gesagt hast, ey, der schwere Schlitten oder, keine Ahnung, das Umsetzen, olympisches Gewichtheben war irgendwie meins?
Ja, das ist schwer runterzubrechen oder mich auf eine Sache festzulegen. Aber am Ende muss man natürlich immer schauen, was ist die Aufgabe. Und so die Aufgabe in meinem Fall war jetzt einen Schlitten möglichst schnell zu beschleunigen und gleichzeitig möglichst hohe Geschwindigkeiten mit dem zu erreichen. Und deswegen war das tatsächlich auch das, was ich am liebsten gemacht habe, den anzuschieben. Ich glaube, wenn man das Schlitten schieben, das muss jetzt keine Bob-Startstrecke sein, sondern es kann auch im CrossFit-Gym oder ein Prowler sein oder sowas, ist allgemein ein richtig cooles Tool aus verschiedensten Gründen. Da kann man alles Mögliche mitmachen. Du kannst deine Beschleunigung verbessern, du kannst an deiner Technik sehr gut feilen. Du kannst aber gleichzeitig das eben auch als Maximalkrafttool einsetzen, was natürlich ein bisschen schwer zu skalieren ist, nicht vergleichbar mit irgendwie einer Backsquat oder so. Aber du kannst es trotzdem dafür nutzen. Und deswegen würde das, wenn ich mich jetzt auf ein Tool festlegen müsste, wäre das mein Nummer-1-Tool. Unabhängig vom Bobsport oder nicht. Jeder, der sich schnell bewegen muss, geradeaus, ohne auch für Richtungswechsel, dem würde ich das Training damit empfehlen, weil es einfach super vielseitig ist und du damit extrem viel machen kannst. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, hat mir das teilweise auch dabei geholfen, Sachen, wenn du an der Schnelligkeit arbeiten willst, macht es manchmal Sinn, Sachen zu entschleunigen. Und mit Gewicht, mit Widerstand machst du ja genau das. Du kannst da irgendwas ziehen. Schlittensprints kennt wahrscheinlich jeder. Aber du kannst natürlich genauso was vor dir herschieben. Und es hilft dir dann oder dem Athleten dabei, Sachen einfach zu fühlen. Und in dem Moment, wo du mit Widerstand arbeitest, kriegst du auch ein schnelleres Feedback, ob das, was du jetzt machst, in die richtige Richtung geht und effizient ist oder nicht. Weil du quasi sofort entweder hältst du den Schlitten am Laufen oder nicht. Und wenn es nicht der Fall ist, dann weißt du, okay, irgendwas in der Ansteuerung hat jetzt nicht gepasst, in deiner Technik, in deiner Ausrichtung, da gibt es verschiedene Gründe, aber das ist auch ein sehr lehrreiches Tool.
Cool, also ihr könnt es euch übrigens auch selber vorstellen, also eigentlich im Prinzip auch übertragbar auf jede andere Sportart, in der zum Beispiel eine Kniebeuge involviert ist, und mir würde wahrscheinlich fast nichts einfallen, in der keine involviert sein sollte. Da ist es ja auch so, man macht dann eine schwere Kniebeuge und einem ist vielleicht noch gar nicht bewusst so, wie hilft mir das jetzt beim Sprint? Genau die Erklärung, die Erik gerade gegeben hat, ist sie dafür. Und zwar, du versuchst dann ein relativ hohes Gewicht halt zu bewegen, auch so, dass es natürlich auch konstant nach oben kommt bei einer Kniebeuge, optimalerweise. Und das ist dann das, was euch später natürlich auch in der Produktion der Kraft quasi, Force Production, dann hilft, dann auch beim Sprint später. Also das ist natürlich, also krass. Also ich habe jetzt den Punkt gefunden, über den ich gerne mit dir beim nächsten Mal sprechen wollen würde, dass wir vielleicht noch ein bisschen intensivieren, wie bei dir jetzt genau so ein Schnelligkeitstraining aussehen kann, was du gerne machst. Also mir fallen da ganz viele Sachen ein. Vielleicht kommen wir da ja nochmal zusammen. Ich würde mich freuen. Ich würde nämlich gerne diese Folge jetzt beenden, weil es einfach schön gerade reingepasst hat nochmal. Ich habe natürlich noch ein paar andere Sachen, aber vielleicht schieben wir das. Erik, ich fand das richtig toll. Vielen Dank, dass du da warst. Wir kannten uns jetzt ja vorher auch noch nicht und ich bin richtig happy, dich kennengelernt zu haben. Vielen Dank schon mal für deine Zeit.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Es hat mir auch viel Spaß gemacht, ein paar Sachen loszuwerden und eine gute Unterhaltung hier zu haben.
Cool, Leute, also ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge, beziehungsweise ihr habt sie ja jetzt schon gehört, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Sagt gerne mal, wie ihr es fandet, gebt uns Feedback und wenn ihr den Podcast gehört habt, dann gebt uns auch gerne mal auf Spotify eine Bewertung, das hilft uns immer sehr, dass wir da noch ein bisschen nach vorne klettern, dass noch mehr Leute den Podcast hören und wir verabschieden uns. Vielen Dank an Erik, bis demnächst, bye bye.
Ciao.